Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Glück sprechen, unser Empfinden von Glück, wie wir uns da rein entwickeln und was Glücklichsein am Ende des Tages denn wirklich ist. Vor allem dann, wenn man pflegendes Elternteil ist. Viel Freude beim Zuhören, beim Reinfühlen und Verstehen. Hallo und schön, dass du heute da bist bei dieser Folge. Und während du mir zuhörst, möchte ich dir heute mitteilen, wir beide sind heute nicht allein in diesem Raum. Denn mein Hund, der mittlerweile bald 14 Jahre alt ist, liegt heute mit im Büro und sonst schließe ich ihn meistens von der Podcast-Aufnahme auf, weil wir immer wissen, es kann sein, dass der zwischendurch mal schnarcht oder träumt oder irgendwas ein Geräusch von sich gibt. Aber ich bringe es im Moment nicht mehr übers Herz, ihn raus aus dem Raum zu schicken, weil ich weiß, dass er sich hier einfach am wohlsten fühlt. Deshalb wundere dich nicht, wenn du nicht so wie gewohnt eine ganz sauber geschnittene Folge von Nadine bekommst, in der es keine Nebengeräusche gibt. Das ist das echte Leben und zu diesem echten Leben gehört dieser treue Begleiter einfach auch dazu. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg für das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Dass Glück eben etwas ist, was unstet ist, sich entwickelt und vor allem da heraus besteht, wie wir die Dinge betrachten, die uns glücklich machen. Auf den Gedanken gebracht hat mich ein Teammeeting mit meiner Kollegin Janine, die selber Mutter eines Kindes mit dem Down-Syndrom ist und die von ihrer Diagnose schon pränatal gewusst hat. Ich durfte Janine im Einzelcoaching eine Weile begleiten. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit ihr, die du dir nochmal anhören kannst und wo sie selber auch nochmal ganz viel über diesen Weg berichten kann. Und wir haben in diesem Meeting darüber gesprochen, dass wir wahrnehmen, dass dieses Fortschreiten von sich hinein entwickeln in das eigene Lebensglück eben auch ein ganz eigenes Tempo hat und oft ganz leise daherkommt. Ich persönlich nehme wahr, dass jetzt, wo mein ältestes Kind schon 10 Jahre alt ist, das mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen ist, dass ich erst heute anfange, ein Verständnis davon zu haben, was es bedeutet, einen Mensch in der Familie zu haben, der eine geistige Behinderung hat. Denn so viele Videos, Dokus oder Berichte ich mir anschaue über Familien, in denen ein Mensch mit dem Down-Syndrom lebt, ist es eben doch eine ganz individuelle Erfahrung, welcher Mensch bei dir ist und wie du auch mit all dem umgehst, was damit einhergeht. Und als ich mit Janine darüber gesprochen habe, ist uns aufgefallen, wie es schon so eine ganz große Entwicklung des Glücksempfindens darin gibt, weil wir eben auch den Entwicklungssprüngen und Schritten und Meilensteinen unserer Kinder so ein Stück weit folgen. Wenn wir natürlich diese Diagnose vor Augen haben und das Kind noch gar nicht da ist, dann ist es total verständlich, dass wir Ängste entwickeln. Dass wir auch darüber nachdenken, dass das nicht das war, was wir uns vorgestellt hatten, wie es sein würde, wenn wir Eltern werden. Dass doch vermeintlich bei den meisten Familien einfach ein Kind in die Welt kommt, das ist gesund, das ist neurotypisch, das hat keine Gen- oder Chromosomenanomalien und da läuft alles irgendwie so seinen normalen Weg. Und das ist ja eigentlich ein ganz witziger Gedanke, weil ich tatsächlich keine Familie kenne, in der ein Kind auf die Welt kommt und es einen normalen Weg geht. Es ist doch so, dass wir, wenn wir ein Elternpaar sind und auf die Idee kommen und die Entscheidung treffen, wir wollen gemeinsam ein Kind haben, dann freuen wir uns auf die Vorstellung, wie es ist, gemeinsam Leben in die Welt zu holen, einen Menschen zu schaffen, der irgendwie ein Teil du und ein Teil ich ist. Das ist ein schöner, romantischer Gedanke. Wir holen aber einen ganzen Menschen ins Leben, einen neuen, eigenen Menschen, der aus der Mischung von du und ich eben auch noch das mitbringt, was er oder sie selber ist. Und damit fängt Entwicklung einfach schon an. weil wir plötzlich anhand dessen, wie wir damit umgehen wollen, mit diesem Menschen, der so ganz neu für uns ist und der auch ganz neu ins Leben findet, wie wir den da rein begleiten. Wenn dein Kind eben dann eine Diagnose hat, dann wirft es dich nochmal mehr darauf zurück, dass du dich fragen wirst, wie gehe ich mit all dem um, was das von mir erfordert? Wer bin ich darin? Muss ich am Kreißsaal meine Leichtigkeit, meine Zuversichtlichkeit, meinen Lebensmut abgeben, weil da jetzt ein Kind mit Behinderung am Ende des Tages auf mich wartet, von dem ich noch nicht weiß, wie es dann werden wird in meinem Leben? Ich kann dir nach 10 Jahren, die ich das Ganze als Mutter erlebe und auch seit vielen Jahren, die ich andere Eltern und Menschen darin begleite, mit ihren Kindern zusammenzuwachsen, sagen, dass es ein Wechselspiel ist von es entwickelt sich etwas, wir nehmen es erstmal wahr, wir nehmen es an, es wird selbstverständlich und dann entwickelt sich wieder etwas Neues. Während da am Anfang vielleicht die Sorge ist, kann ich mein Kind stillen, hat es einen Herzfehler, braucht es eine Operation, müssen wir länger auf der Intensivstation bleiben, hinzu, wie wird es gestillt, braucht es eine Sonde, kann es sich gut ernähren, ja oder nein, hinzu, kommt es in die Motorik, hat es da Schwierigkeiten, bis hinzu, kommt es in die Sprache, kommt es in die sozial-emotionale Entwicklung. All das sind so Bausteine, die man als pflegender Elternteil durchläuft. Und das Spannende daran ist, und das Gute auch daran, dass man die gar nicht alle gleichzeitig auf dem Schirm haben kann. Und dass Entwicklung auch idealerweise gar nicht so verläuft. Die Entwicklung von Kindern verläuft zwar in vielen Bereichen dessen, was passiert, schon ein Stück weit parallel, doch einzelne Entwicklungsschritte brauchen eben oft auch diese Entwicklungsverarbeitungskraft an einer Stelle, wo sich dann erstmal was zeigt. Das wirst du vielleicht kennen von deinem Kind, ne? Wenn es irgendwie sich ganz sehr darauf konzentriert, zum Beispiel im Moment irgendwie nach etwas zu greifen, dann sind andere Dinge wie das Lautieren erstmal so ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Und ich erzähle dir das alles gerade, weil ich im Gespräch mit Janine nochmal festgestellt habe, dass wir von Entwicklungsschritt zu Entwicklungsschritt immer nach vorne gucken, oft mit einer Sorge oder auch mit einer Hoffnung, dass das doch alles gut gelingen möge. Und in dieser Sorge oder auch dieser Hoffnung gucken wir nicht nur freudvoll darauf, sondern wir beäugen das, ob das denn jetzt gelingt, was es von unserer Seite braucht, wie das im Außen vielleicht auch Unterstützung erfährt. Und in diesem Beäugen liegt eben auch so ein ständiges Abwägen, ständiges Bewerten dessen, was mir begegnet und wie ich dem begegne. Und dieses Bewerten löst in uns eben auch ganz schnell so ein Empfinden von Unsicherheit aus, von Zweifel, von innerlich nochmal nachfragen, nochmal nachjustieren, ist das richtig so, ist das gut so, mache ich das gut so, ist mein Kind schon weit genug? Und das ist meistens nicht unbedingt davon geprägt, dass wir uns total gut damit fühlen. Das ist viel eher von einem Missempfinden geprägt. Oft fühlt sich das druckig an, angespannt. Oft nehmen wir uns selber darin wahr, dass wir unruhig sind, schneller gereizt, dass wir nicht so viel Gelassenheit haben. Und eigentlich, wenn man das ganz oft ganz faktisch anguckt mit vielen Eltern, dann ist es nicht so, dass außen jemand wirklich steht und sagt, das muss aber jetzt morgen soweit sein. Also ihr müsstet jetzt schon mal dahin kommen, dass du hast dein Kind noch nicht da, unterstützt das. Oder dein Kind zeigt noch nicht dieses und jenes. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass TherapeutInnen oder auch ÄrztInnen nicht manchmal auch ein Feedback oder eine Bewertung lassen, die schon auch was mit einem macht. Aber das passiert uns ja nicht täglich. Wir haben ja nicht täglich so eine Messlatte, sondern die machen wir oft selber. Und aus dieser Messlatte und diesem inneren Zweifel und Unsicherheiten entsteht halt ganz oft so ein, ich muss doch was tun, damit es gelingen kann. Und aus diesem Tun entsteht eine Anstrengung. Und aus Anstrengung entsteht eben am Ende des Tages überraschenderweise auch manchmal eine Erschöpfung. Und das kennen ganz viele Eltern von pflegebedürftigen Kindern, dass wir Erschöpfung empfinden. Und ich sag dir ganz ehrlich, zu Recht, da ist so viel mehr Kommunikationsaufwand auch im Außen, so viel mehr Bewertung, mit der wir durch die Welt laufen, so viel mehr unsere eigenen Glaubenssätze nochmal angucken, anpassen, so viel mehr unser Kind begleiten, dass da wirklich einfach das Erschöpfungsempfinden ein anderes ist als in Familien, die neurotypisch sind, die den vermeintlich leichten Weg geben, den es in diesen Familien eben auch nicht gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich erzähle das deshalb, weil wir in der Akademie ganz häufig darauf treffen, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht mehr in der Leichtigkeit. Die lachen zu wenig, die sind so oft gereizt, die haben so oft Ängste, sind so oft traurig oder enttäuscht. Das lagert sich auf die Paarbeziehungen um oder auf die Eltern-Kind-Beziehungen oder auf so eine grundsätzliche Gereiztheit, auf das Gefühl, irgendwie Ablehnung zu erfahren, sich ein bisschen ausgegrenzt zu fühlen von der Gesellschaft, an Strukturgrenzen zu stoßen. Und in all diesen Erlebenswelten taucht halt selten auf, dass mir jemand dann berichtet im Erstgespräch, und weißt du was, und darin bin ich total glücklich. Und ich habe einen spannenden Bericht gelesen über die Einordnung vom Glücklichsein. Darüber, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir Sinnhaftigkeit erfahren oder Glück, sondern dass es eben auch darum geht, psychologischen Reichtum zu erfahren, dass wir eben eigentlich gar nicht dieses ganz geradlinige, normale, unauffällige Leben führen wollen, dass wir eben genau in diesen Bahnen dann anfangen, den Sinn zu hinterfragen, das Glück nicht mehr in den kleinen Dingen finden können. Wir brauchen die Krisen, wir brauchen die Herausforderungen, wir brauchen die Anpassungsleistung, uns selber zu hinterfragen, ob wir die sind, mit denen wir glücklich sind. Und das ist ein spannender Gedanke, den ich dir einfach mitgeben mag. Denn was ist denn Glück? Ist Glück etwas, das wir wirklich bemessen können? Oder ist Glück ein Empfinden, in dem wir uns ganz sehr nahe kommen und dem, was uns ein Wohlbefinden bereitet, wo wir wohlwollend, gönnend, zutrauend, dankbar, ehrfürchtig auf das schauen, was uns passiert ist und wer wir darin eben geworden sind. Glück finden wir meistens dann, wenn wir uns über uns selbst erstreckt haben und uns darin selber wieder begegnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Glück ganz viel mit Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung zu tun hat. Sich selber im Leben wahrnehmen, so wie man da drin ist, wie man Dinge schafft, meistert oder auch scheitert. Und liebevoll mit sich darin sein zu können. Sich da reinfallen lassen zu können im Vertrauen von, es ist gut so, wie es ist. Ich bin gut so, wie ich bin. Glück werden wir mit den verschiedenen Entwicklungssprüngen unserer Kinder immer mal wieder erfahren dürfen. Und es wird sich immer auch wieder ein bisschen leichter anfühlen, wenn wir aus der Retrospektive heraus wahrnehmen, dass wir eben dazu beigetragen haben, dass die Dinge gelingen. Wir können nicht immer erwarten, dass in den Zeiten unseres Lebens, wo uns etwas umraucht, wo uns etwas überrascht, traurig macht oder Angst, dass es sich darin sofort gut anfühlt. Das ist tatsächlich einfach nur die emotionale Unreife von, oh Gott, da sind unangenehme Gefühle, bitte nimm sie ganz weit von mir. Doch genau das macht eben psychologischen Reichtum aus, unangenehme Gefühle aushalten zu können. Zu spüren, dass sie am Ende des Tages nichts an dir kaputt machen, dass sie vergehen können und dass du danach immer noch da bist, als die Person, die es aushalten konnte, die darin zu neuer Perspektive, neuer Handlungsfähigkeit und neuem Vertrauen finden konnte. Und das braucht Zeit. Das braucht die Zeit von Entwicklungsprozessen. Das ist nicht einfach sofort da. Und schon gar nicht, wenn da beängstigende Nachrichten in unser Leben hineintreten oder eben Schicksalsschläge oder eine Krankheit, die uns oder unser Kind betrifft oder eine Behinderung, mit der wir eben nicht gerechnet haben. Es kann dann gar nicht da sein. Es wäre doch total eigentümlich, wenn wir als Menschen jede Erfahrung, die wir machen, die uns wirklich an unsere Grenzen bringt, einfach annehmen und sagen, ach gut, dass du da bist, danke. Wir brauchen, dass es uns einmal auf den Boden der Tatsachen stellt, dass wir ganz sehr mit uns in Kontakt kommen, mit unseren Werten und dass wir darin vielleicht herausfinden, was unser Glück eigentlich ausmacht, mit welchem Ich von uns wir denn eigentlich am glücklichsten sein wollen und an welchen Maßstäben wir das messen lassen möchten. Als Eltern eines Kindes mit Behinderung werden wir auf den Boden der Tatsachen gestellt, dass soziale, emotionale Reife, dass Toleranz, Wertschätzung, Unterstützung an vielen Stellen gar nicht so selbstverständlich sind, wie wir uns das wünschen würden. Und auf diesem Boden der Tatsachen dürfen wir uns fragen, wer möchte ich darin sein? Wie möchte ich die Welt, das Miteinander, das Vorbild sein und gestalten, um mein Kind in dieses Leben zu begleiten? Dieses Kind, was ich mir gewünscht habe, als ein Ergebnis vom Du und Ich, das jetzt da ist, als es selbst und nicht um mein Glück hervorzubringen. Und dann dürfen wir auf diesem Boden der Tatsachen eben auch erkennen, zu was wir wirklich fähig sind. Wir müssen nicht ständig nach noch mehr Leistung, noch mehr Sinnhaftigkeit, noch mehr Besitz im Leben streben, sondern plötzlich werden wir merken, dass es auf dem Boden der Tatsachen immer um uns geht. Darum, wie wir uns in diesem Leben fühlen, wie sich andere mit uns darin fühlen, wie wir etwas ermöglichen, was über uns hinausgeht, wie wir einstehen können für Liebe, für Toleranz, für Wertfreiheit und Wertschätzung und dadurch etwas mitbereichern, was nicht nur uns bereichert, sondern auch die Beziehung zu unserem Kind und auch die Beziehung zum Außen. Ich weiß, dass Glücksmomente in pflegender Elternschaft an vielen Entwicklungsstellen nicht das Erste sind, was uns einfällt. Weil ich eben auch weiß, dass unser Gehirn negative Erlebnisse stärker bewertet. Aus einem ganz einfachen Grund. Es möchte verhindern, dass wir das nochmal erfahren. Es merkt sich diese Dinge mit so viel stärkerer emotionaler Intensität und so viel Detailgenauigkeit, damit wir im Idealfall nicht nochmal da reinlaufen. Und gleichbedeutend dazu können am Tag wundervolle Dinge geschehen sein. Wir können einmal kurz geschmunzelt haben, weil unser Baby uns anlächelt mit Behinderung. Wir können darüber gelacht haben, dass wir in der Klinik ein Stillprotokoll führen müssen, bei dem uns eine sehr liebevolle Stillschwester sagt, tragt einfach die 100 Gramm mehr ein und lasst euch und eurem Kind die Ruhe. Wir können darüber lachen, dass wir uns haben, dass es doch witzig ist, dass genau dieses Kind uns ausgesucht hat, weil wir doch eigentlich auch vorher gesagt haben, jedes Kind darf so kommen, wie es will. Manchmal vergesse ich selbst, mich daran zu erinnern, wie glücklich ich bin in diesem ziemlich außerordentlichen Leben, was ich führe. Wie glücklich ich darüber bin, damals diesen Poesieeintrag meiner Oma gefunden zu haben, die eben auch ein Zwillingspaar hatte, bei dem ein Kind eine Behinderung hatte und früher verstorben ist. In dem stand, das größte Glück im Leben ist eine außerordentliche und glückliche Familie. Und heute, nach 10 Jahren Elternschaft mit einem Kind mit Behinderung, kann ich dir sagen, sie hat recht. Ich weiß, dass mein psychologischer Reichtum sehr groß ist. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass diese Schatztruhe kleiner wäre, dass da weniger tiefe Erlebnisse drin wären, dass ich weniger tiefgreifende emotionale Erfahrungen in meinem Leben gemacht hätte. Doch dann wäre ich nicht ich. Dann würde ich meine Kinder nicht so begleiten können, wie ich es tue. Dann würde ich wahrscheinlich auch nie vor diesem Mikrofon sitzen und meine Gedanken mit dir teilen, damit du deine Gedanken damit einmal kurz abgleichen darfst. Mal reinfühlen darfst, was es mit dir macht, wie groß der psychologische Reichtum deines außerordentlichen Lebens ist. Und es ist völlig egal, ob ich damit 100 Millionen Menschen erreiche oder eben nur 100, für die es wertvoll ist. Es ändert nichts an dem, dass ich es aus mir heraus tun möchte und dass es irgendjemand erreichen wird, der es an diesem Tag gerade gebrauchen kann. Das wahre Glück meines außerordentlichen Lebens ist, dass ich aufhören darf, mich zu hinterfragen. Dass ich nicht noch cooler, noch witziger, noch trendiger, noch provokativer sein muss, um wertvoll zu sein. Ich bin es schon längst. Und ich kann es sagen ohne jede Überheblichkeit. Weil ich es für mich bin und für niemand anderen sein muss. Und wenn es aus dieser inneren Ruhe und Überzeugung heraus für mich so klar ist, ja, dann kann ich es auch vorleben und weitergeben an meine Kinder, die Menschen, die mit ihnen in Berührung kommen, die Menschen, die noch Berührungsängste haben, die Menschen, die nicht den gleichen Erfahrungsschatz haben wie ich. Ich darf sie einladen, das Schöne darin zu sehen. Ich darf sie einladen, Ängste gehen zu lassen, miteinander einzuladen. Und darin darf es leicht sein. Ich wünsche dir, dass du, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, wie groß die Herausforderung oder wie groß der Meilenstein, der gerade hinter dir liegt, es dir möglich ist, hinzuschauen wie viel Glück dem innewohnt, wer du heute bist und wer du nicht geworden wärst, wenn die Geschichte deines Lebens eine andere wäre. Alles Liebe und bis ganz bald.